Ja, ihr Lieben, heute Abend das Thema der Dienst der Versöhnung nach 2. Korinther 5, Abvers 14. Wir wissen ja, dass Paulus den 2. Korintherbrief unter anderem deshalb geschrieben hat, weil sein Aposteltum, seine Legitimation als Apostel Jesu Christi in Frage gestellt wurde in Korinth. Es gab Angriffe und Verleumdungen auch in Bezug auf die Motivation des Apostels. Warum ist der Paulus ein Apostel? Geht es ihm nicht nur um seine eigene Ehre oder gar nur ums Geld? Ab Vers 14 schildert Paulus, was ihn motiviert, was ihn bewegt. Die Liebe des Christus drängt uns. Da schließt er seine Mitarbeiter mit ein. Die Liebe des Christus drängt uns. Nicht die eigene Ehre, nicht das Streben nach Anerkennung und Selbstverwirklichung drängte den Apostel und seine Mitarbeiter, sondern die Liebe des Christus. Das Erkennen dieser Liebe will auch unser Denken, unsere Einstellungen und Haltungen und dann auch unser Tun und Verhalten verändern. Anstelle von Geltungsdrang und Überheblichkeit treten Dienermut oder Demut und eine Gesinnung des Gehorsams und viele andere Gott wohlgefällige Tugenden. Worin besteht die Liebe des Christus, die auch uns motivieren, drängen und von innen her umwandeln und verändern will? Die Liebe des Christus besteht darin, dass er sich selbst für uns dahingegeben hat. Ihn hatte kein unausweichliches Schicksal ereilt, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Er hatte sich nicht in etwas Unvermeidbares geschickt. Nein, er gab sich selbst dahin. Für alle. In Johannes 10 lesen wir die Worte des Herrn: Ich bin der edle Hirte. Der edle Hirte gibt seine Seele für die Schafe hin. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich meine Seele hingebe, damit ich sie wieder nehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich gebe sie von mir selbst aus hin. Ich habe Vollmacht, sie hinzugeben, und ich habe Vollmacht, sie wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater. Johannes 10, Vers 11 und 17 bis 18. Er hätte sich vom Vater ohne weiteres mehr als 12 Legionen Boten, himmlische Boten, Engel, bereitstellen lassen können, die ihn vor der Verhaftung geschützt hätten. Doch er ließ sich binden und gefangen nehmen. Gegen alle Verleumdungen und Lästerungen und Demütigungen begehrte er nicht auf, sondern erduldete alles im Gehorsam gegenüber Gott und aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu dir und zu mir. So hat er sich für alle dahingegeben. Er, dem Wind und Meer gehorchten, der Kranke heilte, Tote auferweckte, böse Geister austrieb. Er ließ sich an das Fluchholz nageln. Er stieg nicht vom Kreuz herab, sondern gab sich für alle dahin. In seinem zerschundenen Körper, unsagbare Schmerzen erduldend, tritt er noch fürbittend für seine Feinde ein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch drei weitere Male lesen wir in den Briefen des Apostels Paulus im Zusammenhang mit der Liebe des Christus, dass er sich selbst dahingegeben hat. So Galater 2, Vers 20. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt, bekennt der Apostel Paulus. Ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Hast du schon erkannt, dass er dich liebt und sich selbst für dich dahingegeben hat? Er hat uns mit seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha nicht nur die Liebe Gottes offenbart, sondern auch seine eigene Liebe. Und in Epheser 5, Vers 2 wird beides erwähnt, die Liebe Gottes und die Liebe Christi zu uns. Als geliebte Kinder, als von Gott geliebte Kinder, werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe. So wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat. Wer von der Liebe Gottes und der Liebe des Christus ergriffen und überwältigt ist, den drängt es nun auch selbst, in dieser Liebe zu wandeln. Und das vollzieht sich ganz praktisch. Das zeigt uns auch die dritte Stelle, in der die Liebe des Christus erwähnt wird mit dem Zusatz, dass er sich selbst für uns dahingegeben hat. Epheser 5, 25, ein praktisches Beispiel. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die herausgerufene Gemeinde liebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Von der Liebe des Christus befähigt und gedrängt, kannst du deine Frau lieben, deinen Mann, deine Kinder, deine Eltern, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Vorgesetzten, ja, die dich, auch diejenigen, die dich mögen oder nicht mögen, auch die, die dich ablehnen, sogar deine Feinde. Denn die Liebe des Christus drängt uns zu einer Feststellung, dass wenn der eine für alle starb, sie demnach alle starben. Er starb nicht nur für einige, sondern für alle, ausnahmslos für alle. Und sein Tod am Kreuz hat den Zweck erfüllt, das Ziel erreicht. Als der Sohn Gottes starb, wurde ein für alle Mal die Verdorbenheit und das Versagen der alten Menschheit in den Tod gegeben. Wie ist das möglich? In Kolosser 1, Vers 16 und 17 lesen wir, dass das ganze All und somit auch die ganze Menschheit in Christus erschaffen wurden und in ihm bestehen. Demnach sind wir nicht nur mit ihm als unserem Schöpfer und Erhalter in ihn eingeschlossen, sondern auch in ihm als unserem Retter, indem wir mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt wurden. Denn was er starb, das starb er der Sünde ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Hier betätigt sich der Glaube und rechnet nach göttlicher Mathematik, mit göttlichen Tatsachen. Also auch ihr, rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott, in Christus Jesus, unserem Herrn. So lesen wir es Römer 6, Vers 10 und 11. Die Macht seiner Liebe ist so überwältigend, dass einmal jeder ihrem Drängen folgen und sie freudig annehmen wird. Ich frage noch einmal, hast du diese Liebe schon für dich persönlich im Glauben angenommen? Vielleicht noch nicht, hast du das noch nicht bewusst getan, dann darfst du es heute Abend mit einem schlichten Gebet tun. Es ist gar nicht so kompliziert. Ein einfaches Gebet im Glauben ist ein Glaubensanfang. Und du fängst an, mit den Tatsachen zu rechnen, die Gott für dich in Christus geschaffen hat. Das ist die Voraussetzung, dass auch der folgende Vers in deinem Leben zur Auswirkung kommt. Vers 15 lesen wir: Und für alle starb er, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. Wer ist mit die Lebenden gemeint? Einmal werden es alle Menschen sein. Doch gegenwärtig sind es die Gläubigen in Christus, die nicht mehr sich selbst leben. Und selbst leben. Das ist vielleicht in keiner Epoche der Menschheit so ausgeprägt getan worden wie in unserer heutigen Zeit. Selbstverwirklichung ist angesagt, nicht Selbsthingabe. Jeder ist sich selbst der Nächste. Deshalb verschwindet die Nächstenliebe zugunsten der Selbstliebe. Ich stehe im Mittelpunkt der Welt. Was stimmt für mich? Was passt für mich? Was will ich? Wie kann ich meine Bedürfnisse möglichst schnell stillen? Wie kann ich meine Träume verwirklichen, koste es, was es wolle, auch auf Kosten anderer? In diesem Umfeld leben wir im Glauben mit einer ganz anderen Zielvorgabe. Wir sollen nicht uns selbst leben, sondern dem, der für uns starb und auferweckt wurde. Wir schauen nicht in erster Linie auf uns und unsere Wünsche und Bedürfnisse, sondern auf den, der in seiner Liebe für uns starb und auferweckt wurde, und fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie kann ich heute für dich leben? Wie kann ich dir heute dienen? Hier bin ich, Herr. Gebrauche mich. Da braucht es Vertrauen, Glauben, dass ich dabei selber nicht zu kurz komme. Doch wer sich auf dieses Wagnis einlässt, wird feststellen, dass gerade durch diese Selbsthingabe unser Leben einen tieferen Sinn bekommt und auf ein Ziel ausgerichtet ist, das über unser kurzes irdisches Dasein hinausreicht. Lass dich nicht entmutigen, wenn es dir nicht immer gelingt, dieses neue Leben in seiner ganzen Fülle auszuleben. Lass dich vielmehr ermutigen, dich jeden Tag neu, bewusst für den bereitzustellen, der dich liebt und sich selbst für dich dahingegeben hat. Eine solche bewusste Bereitstellung für Gott ist kein gelegentliches sich zur Verfügung stellen, wenn es gerade passt und für mich stimmt, sondern ein beständiges, innerliches Bereitsein für ihn, eine beständige Hingabe an den, der sich für mich dahingegeben hat. Da bleibt kein Platz für eigensüchtige Streitereien, kein Platz für Selbstruhm und Überheblichkeit. So wird unser Umgang untereinander von dieser selbstlosen und hingebungsvollen Liebe geprägt sein. Wenn Christus in uns lebt, wenn er in uns Gestalt gewinnt, wenn er durch den Glauben völlig in unseren Herzen wohnt, dann wird seine Gesinnung unser Denken, Reden und Handeln bestimmen. Gemäß Philipper 2, 1 bis 8, da werden wir morgen dann dazu mehr hören. In unserem Text geht es weiter, Vers 16 und 17. Daher sind wir von nun an mit niemandem mehr dem Fleische nach vertraut. Selbst wenn wir auch Christus dem Fleisch nach gekannt haben, kennen wir ihn jedoch nun nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist da eine neue Schöpfung. Das Ehemalige verging, siehe, es ist neu geworden. In der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, gab es unter den Gläubigen gewisse Unterschiede aufgrund ihrer natürlichen Abstammung. Angehörige des Volkes Israel hatten bis dahin eine Vorrangstellung gegenüber den Gläubigen aus den götzendienerischen Nationen. Auch Christus stammte dem Fleisch nach aus dem von Gott auserwählten Volk Israel. Somit bestand der Abstammung nach eine gewisse Distanz zwischen Christus und dem Volk Israel einerseits und den Gläubigen aus den Nationen andererseits. Hier nun bahnt sich aber etwas Neues an, das dann später im Epheserbrief in seiner ganzen Fülle als Geheimnis des Evangeliums offenbart wird. Alle Unterschiede im Fleisch, also der Abstammung nach, zwischen Israel und den Nationen, sind in der gegenwärtigen Haushaltung Gottes aufgehoben, gemäß Epheser 2, 11 bis 22. Selbst wenn jemand damals in Korinth sein sollte, der Christus persönlich gekannt hat oder sogar mit ihm verwandt war, hatte dies nun nichts mehr zu bedeuten. Warum? Wenn jemand in Christus ist, so ist da eine neue Schöpfung. Das Ehemalige, die Unterschiede zwischen Israel und den Nationen verging. Siehe, es ist neu geworden. Um den Unterschied zwischen dem Ehemaligen und dem Neuen zu veranschaulichen, greift Paulus nicht auf das Bild der Wiedergeburt oder Neuzeugung zurück, sondern bezeichnet es als Neuschöpfung. Und Schöpfung ist immer das Erschaffen von etwas bisher nicht Dagewesenem. Um eine neue Schöpfung in Gottes Liebesratschluss zu entdecken, müssen wir sehr weit in die Zukunft schauen. Offenbarung 21, Vers 1 lesen wir vom Beginn des fünften Äons. Dann gewahrte ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. als mit Christus gekreuzigt, begraben und mit auferweckt gehören wir zur neuen Menschheit. Zu uns sind die Abschlüsse der Äonen gelangt, heißt es 1. Korinther 10, Vers 11. Wenn jemand in Christus ist, so ist da eine neue Schöpfung. Können wir das überhaupt erfassen? Wir gehören in Christus zur neuen Schöpfung? Müssen wir da nicht staunend anbeten und dem Ehre und Verherrlichung geben, der uns in seiner selbstlosen Liebe in eine solche herrliche Gnadenstellung versetzt, ja, in diese Gnadenstellung hineinliebt? Auch diese Wahrheit von unserer herrlichen Stellung hat wieder eine Entsprechung in unserem Wandel und Verhalten. In Epheser 4 lesen wir, dass wir nun unsererseits das frühere Verhalten ablegen sollen. Dieses frühere Verhalten wird dort auch alte Menschheit genannt. Wir müssen im Geist unseres Denksinns verjüngt werden und die neue Menschheit anziehen, die gottgemäß erschaffen wird in Gerechtigkeit und huldvoller Heiligkeit der Wahrheit. Beides ist Wahrheit. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus und wir sollen die alte Menschheit ablegen und die neue Menschheit anziehen. Auch das geht wieder im Alltäglichen ganz praktisch vor sich. Wenn wir in Epheser 4 weiterlesen, sehen wir das. Wir lügen nicht mehr, sondern reden Wahrheit mit unseren Nächsten. Wir stehlen nicht mehr, sondern mühen uns mit unseren Händen, Gutes zu wirken. Wir lassen kein faules Wort aus unserem Mund hervorgehen, sondern nur ein Gutes, wenn es den anderen aufbaut und ihm Gnade gibt. Epheser 4, 25 bis 32 können wir das nachlesen. Wir kommen zu Vers 18 und 19 in unserem Text. Das alles aber ist aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend. Er rechnet ihnen ihre Kränkungen nicht an und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Lässt du dir gerne etwas schenken? Ich persönlich habe da so meine Mühe. Lieber will ich etwas verdienen. Lieber im Vorteil sein, sodass der andere allenfalls in meiner Schuld steht und ich als großzügig dastehen kann, wenn ich das mir Zustehende nicht einfordere. Sobald ich etwas geschenkt bekomme, mache ich mir schon Gedanken, wie ich das wieder ausgleichen kann. Ich will frei, unabhängig und selbstständig sein. Einerseits gehört dies zu einer gesunden Entwicklung. Denn wer sich immer hilflos und abhängig macht, wird Mühe haben, das Leben zu meistern. Doch andererseits stecken in diesem Streben der Stolz und damit auch das Streben nach Unabhängigkeit von Gott. Und dies ist letztlich eine tiefe Feindschaft gegenüber Gott. Denn wir setzen uns damit an die Stelle, die Gott gehört. Auf diese Weise aber können wir das, was Gott uns schenken will, nicht empfangen. Und es bewahrheitet sich wieder einmal die Aussage von 1. Petrus 5, 5 und 6, dass Gott sich dem Stolzen widersetzt, dem Demütigen aber Gnade gibt. Unsere Verse 18 und 19 zeigen uns, dass hier Gott der Handelnde und Schenkende ist, wir aber die Empfangenden. Denn es heißt, das alles aber ist aus Gott. Gott versöhnt uns durch Christus mit sich selbst. Gott gibt uns den Dienst der Versöhnung. Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Gott rechnet uns die Kränkungen nicht an. Gott hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Versöhnen heißt wörtlich herabverändern. Gott verändert etwas von sich aus. Er ist der Handelnde. Wir sind die Empfangenden. Wir sind die Beschenkten. Gott versöhnt uns durch Christus mit sich selbst. Hier ist von uns, den Gläubigen, die Rede. Gott versöhnt uns durch Christus mit sich selbst. Versöhnung unterscheidet sich von der uns geschenkten Rechtfertigung, obwohl beides sich auf ein und dasselbe Geschehen bezieht, nämlich das Sterben Jesu am Kreuz auf Golgatha. Rechtfertigung bewirkte Gott durch das Blut Christi. Die Versöhnung aber erforderte die Dahingabe seines Sohnes in den Tod. Rechtfertigung zielt auf unsere sündigen Taten ab und rettet uns von der Verurteilung der Sünde und dem damit einhergehenden Zorn. Gottes Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Versöhnung zielt auf unseren sündigen Zustand ab und errettet uns von der Herrschaft der Sünde im Tod, indem uns äonisches Leben zugesprochen wird. Als Gerechtfertigte verlassen wir den Gerichtssaal und sind freigesprochen. Wir erkennen, was Gott tut und wie er handelt, nämlich in Gerechtigkeit. Als Versöhnte werden wir in Gottes Familie aufgenommen und dürfen mit ihm Frieden haben. Hierin erkennen wir, wie Gott ist, wie er seinem innersten Wesen nach ist, nämlich Liebe. Überall, wo wir Menschen uns erhöhen und an Gottes Stelle setzen, indem wir unsere eigenen Wege gehen und nicht nach ihm fragen, sind wir ihm gegenüber feindlich gesinnt und kränken sein liebendes Vaterherz. Doch Gott rechnet uns diese Kränkungen nicht an. Jeden Tag neu geht er über meine Kränkungen, die ich seinem Herzen zufüge, hinweg. Ich muss ihn nicht einmal zuerst darum bitten. Er hat es bereits getan. Und ich darf es staunend, überwältigt von solcher Liebe, dankbar annehmen. Gott liebt seine Feinde und macht ihnen ein einseitiges Friedensangebot. Gegenwärtig nehmen alle Gerechtfertigten, Gläubige in Christus, dieses Friedensangebot Gottes im Glauben an, sodass es zwischen ihnen und Gott zur beiderseitigen Versöhnung kommt. Diese nennen wir Aussöhnung. Einseitig Versöhnung, beiderseitig Aussöhnung. Doch Gott beschenkt uns nicht, damit wir etwas für uns haben und es für uns behalten, indem er uns mit sich selbst versöhnt, gibt er uns zugleich auch den Dienst der Versöhnung. In uns, das heißt in unseren Herzen, dort, wo unsere Motive, unsere Beweggründe entstehen, dort hat er das Wort der Versöhnung niedergelegt. Gottes Wort ist nicht Nahrung für unseren Kopf, mit der wir unseren Kopf vollstopfen sollen. Vielmehr will er unser Herz erreichen und uns von innen her so verändern, dass wir sein Wort auch in die Tat umsetzen. Denn Gottes Gaben sind für uns immer zugleich auch Aufgaben. Gott war in Christus. Das heißt, er war nicht weit entfernt, als sein Sohn starb, sondern hat aus nächster Nähe mitgelitten, mitempfunden. Es war sein Wille, unter dem sich der Sohn im Gehorsam beugte. Es war sein Werk, das der Sohn ausführte. Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend. Nicht nur uns hat er mit sich selbst versöhnt, sondern die Welt. Das heißt, die Feindschaft zwischen den Menschen, der Welt und Gott ist von Gottes Seite her aufgehoben. Auch wenn die meisten Menschen ihrerseits in der Feindschaft beharren, ohne dies überhaupt zu erkennen. Das aber ist genau der Punkt, an dem Gott uns in den Dienst der Versöhnung einsetzt. Daher sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Wir flehen für Christus. Lasst euch mit Gott versöhnen. Vers 20 unseres Textes. Wir sind Gesandte für Christus. Wir sind im Bild gesprochen in Feindesland und Abgesandte dessen, der diesem Feindesland den Frieden anbietet. Als Gesandte müssen wir mit unserem Verhalten und unserem Reden Zeugnis von diesem Friedensangebot ablegen. Es ist sicher leichter, in Friedenszeiten gegenüber freundlich Gesinnten ein Botschafter der Versöhnung zu sein, als in Kriegszeiten den Feinden mit einer Friedenshaltung zu begegnen. Doch genau das ist unsere Situation. Gott rechnet nicht nur uns, sondern auch der Welt in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade die Kränkungen nicht an. Deshalb sind wir als seine Gesandten verpflichtet, unseren Mitmenschen ihre Kränkungen, die sie uns zufügen, ebenfalls nicht anzurechnen, gegen ihre Anfeindungen nicht aufzubegehren und uns wegen ihrer Verleumdungen nicht selber zu rechtfertigen. Mit unserem Verhalten und mit unserem Reden üben wir den Dienst der Versöhnung aus. Dazu gehört es auch, dass wir Gottes Wort auch wirklich aussprechen. Denn indem wir Gottes Wort aussprechen, spricht Gott selbst durch uns. Und dieser durch uns ausgesprochene Zuspruch ist ermutigend. Gott ist mit dir versöhnt. Er kommt dir in Christus mit ausgebreiteten Armen der Liebe entgegen. Es ist aber auch ein flehender und ermahnender Zuspruch. Noch ist Gnadenzeit. Nimm die Versöhnung an, bevor Gott dir im Gericht begegnet. Viele unserer Mitmenschen wollen von Gott gar nichts wissen. Sie haben ihm den Rücken zugekehrt und sagen, wo ist Gott? Was tut er angesichts der Misere auf dieser Welt? Warum greift er nicht ein, wenn es überhaupt einen Gott gibt? Wir dagegen stehen ihnen gegenüber, sehen hinter ihrem Rücken Gott, der in Christus seine Arme der Liebe ausbreitet und Frieden gemacht hat. Es ist unsere Aufgabe, als Christi Gesandte den Menschen zu sagen, dreh dich doch einmal um. Schau mal, wer da steht. Schlag ein in die Hand, die dir die Versöhnung anbietet. Nimm das Friedensangebot an. Lass dich von Gott in seine Arme schließen. Wie sieht mein Dienst der Versöhnung aus? Legen mein Reden und Verhalten, mein Wandel, ein Zeugnis des Wortes der Versöhnung ab? Oder bin ich meinen Mitmenschen gegenüber hartherzig, rechthaberisch, lieblos und unversöhnlich? Bin ich darum bemüht, mit allen Menschen Frieden zu halten? Oder sinne ich auf Rache und Vergeltung? Bin ich bereit, das Wort der Versöhnung weiterzugeben? Oder schäme ich mich des Evangeliums? Wenn wir merken, dass wir hier noch viel zu lernen haben, dann sollten wir es nicht aus eigener Kraft versuchen. Denn der Dienst der Versöhnung ist ja aus Gott und nicht aus uns. Aber machen wir es uns doch zu einem Gebetsanliegen, dass wir von Herzen bereit werden und Mut haben, Gesandte für Christus zu sein und den Dienst der Versöhnung an dem Platz auszuüben, wo wir gerade stehen. Daher sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Wir flehen für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Zum Schluss noch der Vers 21. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Mit diesem Vers endet der Abschnitt über den Dienst der Versöhnung, indem er noch einmal auf das Fundament der Versöhnung hinweist, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Wenn es hier heißt, dass Christus keine Sünde kannte, ist damit gemeint, dass er selber ohne Sünde war. Er wurde zur Sünde, oder wir können sagen, zum Sündopfer. Er wurde zum Sündopfer. Das Gericht über die Sünde hat Gott ein für alle Mal an seinem geliebten Sohn vollzogen. Nur so konnte Gottes Gerechtigkeit erwiesen werden. Das uns geschenkte Evangelium, die frohmachende Botschaft lautet, nun aber hat sich getrennt vom Gesetz, also unabhängig vom Gesetz, das Israel gegeben war, Gottes Gerechtigkeit offenbart. Eine Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi, die für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. Römer 3, 21, 22. Die Gerechtigkeit wird gegenwärtig allen Glaubenden angerechnet, wenngleich sie für alle Menschen vorhanden ist und einmal alle erreichen wird, sodass alle huldigend bekennen, Herr ist Jesus Christus. Wir, die wir Gott glauben und das Gericht über die Sünde als für uns persönlich im Glauben in Anspruch nehmen, setzt Gott als Gerechte ein. Denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen Adam die vielen als Sünde eingesetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen, nämlich Jesus Christus, dieselben vielen als Gerechte eingesetzt werden. Römer 5, 19. Somit sind wir, die Gott mit seiner Gnade in Christus Jesus überwältigt, Darsteller der Gerechtigkeit Gottes, oder wie es in unserem Text verkürzt heißt, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Darsteller seiner Gerechtigkeit. Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen. Er drückt nicht beide Augen zu und sagt Schwamm drüber, sondern schenkt Gnade auf der Grundlage seiner absoluten Gerechtigkeit. Und um uns diese Gerechtigkeit schenken zu können, hat er einen überaus hohen Preis bezahlt. Er hat sein Liebstes schonungslos dahingegeben. Dafür wollen wir ihm immer und immer wieder von Herzen danken, ihn darüber loben und preisen. Denn dafür gebühren ihm Lobpreis und Verherrlichung. Von Gott als Gerechte eingesetzt, dürfen wir Gesandte für den sein, der uns liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Von dieser Liebe gedrängt dürfen wir den Dienst der Versöhnung tun, indem wir in Wort und Tat für Christus flehen, lasst euch mit Gott versöhnen. Amen.